HR Info. Politik. Heute aus Wiesbaden.
Es war der längste und aufwendigste Untersuchungsausschuss in der Geschichte des Hessischen Landtags. Der NSU-Untersuchungsausschuss wurde vor 4 Jahren eingesetzt. Seitdem gab es 66 Sitzungen, über 100 Zeugen wurden vorgeladen und rund 2000 Aktenbände ausgewertet. Am Donnerstag ging der Ausschuss offiziell zu Ende. Ich bin Nicolas Buschlüter. Ein Zeuge war dem Ausschuss sogar so wichtig, dass er aus der Karibik eingeflogen wurde. Während der ehemalige Landespolizeipräsident in Wiesbaden aussagte, kam der Landtag für die Liegegebühr seines Segelschiffs in karibischen Gewässern auf. Doch was hat all dieser Aufwand nun gebracht? Es war nicht nur der längste Untersuchungsausschuss des Landtags, es war vermutlich auch der politisch am stärksten umkämpfte. Hier eine Kostprobe.
Wir haben dafür gesorgt, dass ein unsäglich formulierter Einsetzungsantrag der Opposition überhaupt erst tragfähig wurde.
Die Zusammenarbeit mit der Regierungsseite im Untersuchungsausschuss ist außerordentlich mühselig und schwierig.
Das ist eben kein Aufklärungsinteresse, so wie wir das als Linke wollen.
Wir haben heute zum wiederholten Mal erlebt, dass die Linkspopulisten kein Interesse daran haben, hier aufklärerisch unterwegs zu sein. Es ist mittlerweile ekelhaft.
Dass das Landesamt für Verfassungsschutz unterirdisch gearbeitet hat.
Die Linkspopulisten nehmen wieder einmal eine Gelegenheit wahr, das Thema in einer Art und Weise zu emotionalisieren, wie es sich nicht gehört.
Wir stehen kurz vor einer Landtagswahl. Wir haben hier noch aktive Politiker. Da ist offensichtlich auch noch ein bisschen der parteipolitische Schützengraben, mit dem man es hier zu kämpfen hat.
Die Schützengräben im NSU-Ausschuss waren in der Tat tief. Und das wirkte sich auch auf die Ergebnisse des Ausschusses aus. Birgitta Söhling fasst einige von ihnen zusammen.
10 Morde werden dem NSU bundesweit zugerechnet, darunter die Erschießung des Internet-Café-Betreibers Halit Yozgat in Kassel 2006. SPD und Linksfraktion im Hessischen Landtag votierten deshalb 2014 für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Seine wichtigste Aufgabe skizzierte SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel damals so.
Uns geht es um die Frage, was ist wann, wie passiert und warum hat der Sicherheitsapparat in seiner Gänze am Ende es nicht geschafft, zu erkennen, dass es sich hier um eine rechtsextreme Mordserie einer Terrorgruppe handelt.
4 Jahre später ist zumindest klar, auch in Hessen hat der Sicherheitsapparat bei den Mordermittlungen versagt. Das steht so auch im Abschlussbericht von CDU und Grünen. Einer der Gründe für das Versagen: im Fokus von Verfassungsschutz und Polizei standen lange Zeit die Familie und das nähere Umfeld des deutsch-türkischen Opfers Halit Yozgat. Hinweisen auf rechtsextremistische Täter wurde dagegen nicht ernsthaft nachgegangen. Der Grünen-Abgeordnete im Ausschuss Jürgen Frömmrich resümiert.
Dass die Zusammenarbeit der Behörden nicht funktioniert hat, dass man in gewisse Richtungen nicht ordentlich ermittelt hat. Die Frage Rechtsextremismus, Ausländerhass ist nicht so im Fokus gewesen.
Insofern ähnliche Erkenntnisse, wie es sie auch in anderen Bundesländern gab. Für besondere Brisanz im Hessischen Ausschuss hatte jedoch immer die Präsenz eines Verfassungsschützers am Tatort in Kassel gesorgt. Andreas Temme erschien 3-mal vor dem Ausschuss in Wiesbaden, beteuerte aber immer wieder, von dem Mord in dem Café nichts mitbekommen zu haben. Und das, obwohl praktisch alle Indizien dafür sprachen. Eine Täterschaft konnte der Ausschuss dem Ex-Geheimdienstler aber nicht nachweisen. Selbst CDU-Politiker Holger Bellino, der die Arbeit des Verfassungsschutzes im Ausschuss immer verteidigte, hält Temmes Verhalten für höchst verdächtig.
Ich kann das nicht nachvollziehen, dass er damals nicht direkt zu seinem Vorgesetzten oder zur Polizei gegangen ist und hat gesagt, ich war an dem Tattag da, ich habe das nicht wahrgenommen, aber ich war da, das nicht zu erklären.
Für die linken Fraktion und die SPD ist jedoch klar, Temme kam auch deshalb ungeschoren davon, weil der damalige CDU-Innenminister und jetzige Ministerpräsident Bouffier die Ermittlungen behinderte. Bouffier untersagte 2006 eine polizeiliche Vernehmung von Temmes geheimen Informanten. Bouffier befürchtete damals nach eigener Darstellung, dass die Identitäten der V-Leute auffliegen könnten. Temme wurde absichtlich geschützt, findet der linken Politiker Adrian Gabriel.
Wir werfen Volker Bouffier vor, obwohl Temme unter Mordverdacht bzw. Verdacht der Beteiligung an einer Mordserie stand und zudem massive weitere dienstliche Verfehlungen begangen hatte, blieb er disziplinarrechtlich vollkommen unbehelligt, weil das LFV und Volker Bouffier persönlich seine schützenden Hände über Temme gehalten hat.
Wieso genau, kann die Linksfraktion aber auch nicht sagen. Die CDU wirft den Linken Verschwörungstheorien vor.
vor.
Schlusspunkt der langen Ausschussarbeit war dann am vergangenen Donnerstag eine Debatte im Landtag. Würde es erneut zum Streit kommen, meine Kollegin Heidi Radwilers löst auf.
Bloß den Ball flach halten, das schien mir die Devise der schwarz-grünen Regierungskoalition in der Abschlussdebatte zu sein. 4 Jahre NSU-Untersuchungsausschuss, 4 Jahre gegenseitige Vorwürfe zwischen Regierung und Opposition. Und Jürgen Frömmrich vom grünen Koalitionspartner und Berichterstatter im Untersuchungsausschuss sagt Folgendes dazu.
Es ist davon gesprochen worden, im Ausschuss wird zu viel gestritten. Vom parteipolitischen Gezänk war die Rede, von Gräben zwischen Regierung und Opposition. Ich sage dazu Folgendes: Ja, das hat es gegeben. Vor allem zu Beginn war das so. Ich möchte hier auch selbstkritisch anmerken, dass wir in der Tat manches atmosphärisch hätten besser machen können. Umso mehr freue ich mich darüber, dass zum Ende der Ausschussarbeit alle Fraktionen konstruktiv und kollegial zusammengearbeitet haben.
Was sich daran gezeigt habe, dass man sich beim Abschlussbericht des Ausschusses auf eine gemeinsame Präambel habe einigen können. Das war es dann aber auch schon, denn jede Oppositionsfraktion hat einen eigenen Abschlussbericht verfasst, weil man mit dem, was die schwarz-grüne Koalition veröffentlichen wollte, nicht einverstanden war. Gut, alle Fraktionen waren der Meinung, die Sicherheitsbehörden hätten in dem Fall versagt und man habe jetzt wertvolle Erkenntnisse bekommen, wie ein solches Versagen künftig zu verhindern sei. Unüberwindbar scheinen die Differenzen bezüglich der Rolle Volker Bouffiers. Der war damals Innenminister. SPD und Linke sind der Meinung, Bouffier habe das Parlament in manchen Belangen nicht rechtzeitig informiert. Die SPD meint sogar, das sei bewusst geschehen. Holger Bellino von der CDU wehrt sich dagegen.
Behauptet wurde der Minister das Parlament zu spät informiert. Fakt ist, sowohl der Datenschutzbeauftragte als auch der Generalstaatsanwalt haben bestätigt, dass der Zeitpunkt der Information nicht zu beanstanden sei. Dennoch hat Volker Bouffier bei seiner Befragung eingeräumt, heute würde er es anders machen.
Die Opposition meint, Bouffier habe die Ausschussarbeit behindert. Außerdem stößt sich die Opposition daran, dass Bouffier durch einen sogenannten Sperrvermerk verhindert habe, dass ein V-Mann des Verfassungsschutzes direkt von der Polizei vernommen wurde. Auch hier hält Bellino dagegen, sagt, die Vorwürfe seien allesamt falsch.
Behauptet wurde, der Innenminister hat die Ermittlung durch die Sperrerklärung behindert. Das haben wir eben auch wieder gehört. Fakt ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, dies deckt sich weder mit der Aktenlage noch mit den Zeugenaussagen, eignet sich aber zur Skandalisierung.
Nancy Faeser von der SPD sagt dagegen,
der eigentliche moralische Skandal ist und bleibt, dass sich der damalige Innenminister und jetzige Ministerpräsident Volker Bouffier bis heute nicht entschuldigt hat und vor allen Dingen keinerlei Fehler eingeräumt hat. Ich empfinde das als schäbig, vor allen Dingen gegenüber der Familie Josgat.
Und Volker Bouffier? Sollte es die Idee gegeben haben, den Ball in der Debatte flach zu halten? Volker Bouffier hat es getan. Er hat der Debatte beigewohnt, mit ernstem Gesicht. Und trotz mehrmaliger Aufforderungen der Opposition einfach kein Wort dazu gesagt.
Der große Knall blieb also aus. Trotzdem überschattete der ständige Zoff fast den ganzen Ausschuss. Ich habe den Obmann der Grünen, Jürgen Frömmrich, gefragt, ob am Streit nur die Gegenseite, also SPD und Linke, schuld waren.
Nein. Das wäre ja vermessen, sowas zu behaupten. Das ist wie im normalen Leben. Das liegt immer an beiden. Natürlich liegt es an beiden. Und das geht auch nur, wenn die verschiedenen Fraktionen aufeinander zugehen. Es ist uns ja am Ende dann gelungen. Ich habe nochmal versucht, die Fraktionen zusammenzubringen. Wir waren in Korbach beim Hessentag zusammen und haben auch über Möglichkeiten gesprochen, Teile von anderen Fraktionen aufzunehmen. Am Ende sind wir doch noch zusammengekommen. Wir haben ein gemeinsames Vorwort geschrieben, was sozusagen diesem Bericht vorangestellt worden ist und wo wir uns auch ganz speziell an die Familie Josgat wenden. Also am Ende sind wir schon zusammengekommen.
Sie werden am 19. Februar 2015 von der Taz zitiert mit den Worten: Mir ist nicht klar, wie wir mit denselben Zeugen und denselben Akten zu neuen Erkenntnissen kommen sollen. Wenn man so etwas schon vor der eigentlichen Arbeit sagt, mit solcher einer Haltung in den Ausschuss reingeht, dann ist doch der Streit eigentlich vorprogrammiert.
Nein, das ist er nicht. Das war ja damals die Auseinandersetzung. Das Zitat steht im Zusammenhang mit der Frage, die unsere Fraktion sehr beschäftigt hat. Stimmen wir der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu oder enthalten wir uns? Unsere Vorstellung war, dass wir eine unabhängige Expertenkommission benennen, die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigt, die Zugang zu den Behörden hat, Zugang zu Mitarbeitern und den Akten hat, die also eine große Kompetenz hat und uns dann nachher vorlegt, was ihnen aufgefallen ist und was geändert werden muss. Das war unsere Vorstellung und darauf bezieht sich auch das Zitat. Und nachdem in vielen Bundesländern und auch im Bund und die Arbeit des Bundestagsuntersuchungsausschusses wird ja immer wieder gelobt, so eine tolle und akribische Arbeit geleistet worden ist, ist ja ein Teil der Akten, die, mit denen wir uns beschäftigt haben, sind ja Akten aus Hessen, die wir zum Bundestag gegeben haben und dann wieder zurückbekommen haben. Also wir haben schon auch gleiche Zeugen, gleiche Akten.
Mhm. Aber im Bund wurden nur 4 Zeugen aus Hessen gehört. Und hier über 100, die waren natürlich nicht alle aus Hessen, sondern viele andere. Aber es war doch von Anfang an klar, dass hier ein hessischer Schwerpunkt gesetzt werden würde, der im Bund gar nicht stattgefunden hat.
Das stimmt, da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Das ist ja auch dann nachher die Chance und auch das gewesen, was wir gemacht haben, dass wir uns sehr intensiv mit Hessen beschäftigt haben. Das war dann auch gut so. Das habe ich in der Debatte im Landtag ja auch gesagt, dass wir im Nachhinein betrachtet das als Fehler ansehen, dass wir der Einsetzung nicht zugestimmt haben. Nicht, weil wir keine Aufklärung wollten, sondern weil wir eine andere Form der Aufklärung wollten. Und dass sich diese Arbeit auf jeden Fall gelohnt hat, dass wir sehr tiefe Einblicke in die Arbeit der Sicherheitsbehörden bekommen haben, dass wir sehr genau geschaut haben, wer hat wie gearbeitet, dass wir Einblicke in die rechte Szene bekommen haben, in die Vernetzung der rechten Szene, dass wir das Zusammenspiel Verfassungsschutz, Polizei, Justiz sehr genau betrachtet haben. Das ist für uns sehr viel wert, auch für die zukünftige Arbeit im Parlament, wenn es darum geht, die Sicherheitsbehörden zu reformieren, die Sicherheitsbehörden neu aufzustellen, neue Gesetze zu machen. Dafür ist das sehr wichtig.
Neben der SPD war die Linke die einzige Fraktion, die 2014 für einen Untersuchungsausschuss votierte. Viele Zeugen, gerade aus der rechtsextremen Szene, wurden auf ihr Bestreben vorgeladen. Der Vorwurf, die Linken hätten das Ende der Ausschussarbeit absichtlich bis zum Beginn des Wahlkampfs hinausgezögert, weist Obmann Hermann Schaus entschieden zurück.
Nein, ganz im Gegenteil. Wir wären gern früher zu Ergebnissen gekommen, aber es war damals schon absehbar, dass wir so eine Fülle von Informationen erhalten, die wahrscheinlich nicht ausreichen werden, in der Legislaturperiode bearbeitet zu werden. Und tatsächlich haben wir ja auch einen Schnitt gemacht jetzt und haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt zum Abschlussbericht kommen, auch wenn wir noch nicht fertig sind mit den Ermittlungen, damit es überhaupt ein Ergebnis gibt.
Ist es falsch zu sagen, Sie hatten von Anfang an eine Überzeugung, eine Absicht, nämlich den Ministerpräsidenten sozusagen im Ausschuss zu stellen, seine aus Ihrer Sicht Fehler zu offenbaren?
Uns ging es ums Behördenversagen und Ministerpräsident Bouffier, damals Innenminister, war ja sozusagen mittendrin im Geschehen als Verfassungsschutzminister und als Polizeiminister. Und von daher lag es auf der Hand natürlich, dass er da entsprechend involviert wird. Ja, es ging uns darum, auch aufzuklären, welche Rolle er dabei gespielt hat.
Wieso ist nicht zumindest eine Zusammenarbeit mit der SPD gelungen? Also die wäre ja von Vorteil gewesen, zum Beispiel bei den Befragungen der Zeugen.
Es gab Zusammenarbeit mit der SPD. Die gab es von Anfang an. Schon bei der Ausformulierung des Einsetzungsbeschlusses haben wir zusammengearbeitet und den gemeinsam formuliert. Daraufhin hatten wir unseren Einsetzungsbeschluss zurückgezogen. Es gab auch Vorbereitungen, die waren allerdings sozusagen von Fall zu Fall, wenn es nötig war. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Wir haben uns letztendlich auch ergänzt in den Fragen und mit den Schwerpunkten bei den wichtigen Zeugen.
Sie sprechen von Vertuschung des Ministerpräsidenten, dass er seine schützenden Hände über den ehemaligen Verfassungsschützer Andreas Temme gehalten habe. Wieso haben Sie dann nicht am Ende des Ausschusses den Rücktritt von Volker Bouffier gefordert?
Weil das in Hessen überflüssig ist, den Rücktritt von Volker Bouffier oder irgendeinem Minister zu fordern. Ich habe es ja schon mal an anderer Stelle gesagt, es ist so, in anderen Bundesländern hätte das längst zum Rücktritt geführt. In Hessen sitzt man das seit der Schwarzgeld-Affäre aus.
Zumindest eine Entschuldigung hatte SPD-Innenexpertin Nancy Faeser von Bouffier erwartet. Da diese nicht kam, fragte ich sie, was nun passieren solle.
Wir fordern Bouffier jetzt auf, das nachzuholen. Es kann doch nicht sein, dass er der Einzige ist in der gesamten Bundesrepublik, der diesen Fehler nicht eingesteht. Im Gegenteil, er hat sogar im Bundestagsuntersuchungsausschuss im ersten in Berlin gesagt, er habe gar keine Fehler gemacht. Und das haben wir ihm durch den Untersuchungsausschuss ja bewiesen. Deswegen erwarten wir, dass er sich in den nächsten Tagen äußert. Und wir werden da auch nicht locker lassen.
In der Debatte sagten Sie auch, die Aufklärung sei durch die Ausschussmehrheit ja geradezu in historischem Ausmaße behindert worden. Glauben Sie, wenn es diese Behinderung nicht gegeben hätte, hätten Sie am Ende mehr erfahren können?
Ja, mit Sicherheit, weil das Problem ist, bei einem streitig geführten Untersuchungsausschuss haben Sie, insbesondere wenn es so wie ist wie in Hessen, wo man nach alten IPA-Regeln arbeiten muss, weil die Mehrheit es so will, dass sie
Was
immer
sind
nur...
Was sind IPA-Regeln?
IPA-Regeln sind Regeln, die in den 60er Jahren einmal dafür gemacht wurden, wie Untersuchungsausschüsse abläufen können. Und dann haben sie nur 15 Minuten Zeit für die Fragerunde. Wenn sie einen Zeugen haben, den sie aber im Sinne einer Zeugenbefragung an irgendeinen Punkt hinführen wollen und die 15 Minuten sind rum, dann wird ihnen die Zeit weggenommen, das wechselt zu einer anderen Fraktion. Wenn sie jetzt streitig arbeiten, so wie in diesem Ausschuss, wird der Kollege da nicht weitermachen, sondern der wird das, was er sich selber notiert hat, dann da ansetzen, sodass ihnen die Befragung kaputt geht. Ich glaube schon, dass insbesondere bei so einem schwierigen Zeugen wie dem Verfassungsschützer Herrn Temme es gut gewesen wäre, wenn wir alle einheitlich in eine Richtung vernommen hätten.
Blicken wir nach vorn. Die SPD hat eine Reihe von Handlungsempfehlungen aufgestellt, gerade was die Arbeit im Verfassungsschutz angeht. Dass dort eine Fehlerkultur eingeführt werden sollte, dass der Informationsaustausch zwischen Polizei und Verfassungsschutz verbessert wird. Wenn man den Bericht von CDU und Grünen aber daneben legt, dann hat man ja das Gefühl, vieles von dem ist schon jetzt in der Praxis umgesetzt worden. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Das hatten wir auch bei der Verfassungsschutzdebatte. Es fehlen viele Details. Vor allen Dingen aber die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle ist nicht erfolgt. Und das halte ich für eine der zwingenden Schlussfolgerungen aus den NSU-Morden und dem Nicht-Entdecken, weil man einfach als parlamentarische Kontrollkommission wenig Möglichkeiten hat. Deswegen müssen dort die Rechte gestärkt werden. Eine rechtsstaatliche Kontrolle über den Verfassungsschutz, eine stärkere wäre auch wichtig. Wir wollen auch, dass es einen Straftatenkatalog gibt, damit man entscheiden kann, welche V-Leute wie eingesetzt werden, damit man auch da rechtsstaatlich besser kontrollieren kann. Und all das ist noch nicht erfolgt. Deswegen sehen wir da noch sehr viel Handlungsbedarf und die Aufklärung ist noch lange nicht am Ende. Wir wollen mit der Zivilgesellschaft gemeinsam und mit Journalisten weiterhin daran arbeiten und aufklären, sodass es auf keinen Fall das Ende der Aufklärung jetzt bedeutet.
Gerne hätte ich auch mit der Spitze des hessischen Verfassungsschutzes über die schon durchgeführten und noch anstehenden Reformen im Landesamt gesprochen. Ein Interview wurde jedoch abgelehnt mit der Begründung, man wolle die Abschlussberichte des Ausschusses erst sorgfältig auswerten.
HR Info. Politik.
Eine Besonderheit dieses Ausschusses war neben dem Streit auch der Auftritt von Zeugen aus der rechtsradikalen Szene. Einer befand sich sogar noch im Zeugenschutzprogramm, als er verhört wurde. Aus Sicht der Opposition haben die Auftritte viele neue Erkenntnisse über die rechte Szene in Hessen geliefert. Ich habe meinen Kollegen Oliver Günther, der sich schon lange mit Rechtsextremismus in Hessen befasst, gefragt, ob er das auch so sieht.
Ja, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Zumal es auch wirklich immer wieder so gewesen ist im Ausschuss, dass selbst Insider und Experten gestaunt haben über das, was sie da an Neuem aus der Szene, eben aus dieser Zeit rund um die 2000er Jahre erfahren haben. Um mal einige wichtige neue Erkenntnisse zusammenzufassen. Erstens, was glaube ich viele überrascht hat, war, wie gut diese Szene seinerzeit organisiert war. Mit Kameradschaften, größere Organisationen wie Blood and Honor, das ja dann später verboten würde, Combat 18. Das sind schon vereinsartige Strukturen gewesen, in denen weite Teile der rechtsradikalen, rechtsextremistischen, neonazistischen Szene organisiert war. Ein zweiter wichtiger Aspekt, der sehr deutlich geworden ist bei diesen Zeugenaussagen aus der rechten Szene, ist, dass diese Szene halt extrem gut vernetzt gewesen ist. Es gab regelmäßig Kontakte, Austausch, Treffen über regionale Grenzen hinweg. Man ist zusammengekommen bei Veranstaltungen, insbesondere bei Musikkonzerten von Rechtsrockbands. Musik spielt eine ganz große Rolle in der Szene. Auch das ist in der Deutlichkeit, denke ich, nicht so bekannt gewesen, wie es dann in den Zeugenaussagen wurde oder halt eben ganz klar auf Demonstrationen. Man ist auch quer durch die Republik gereist. Diese Szene ist auch damals schon sehr, sehr, sehr mobil gewesen. Und was ich auch darüber hinaus sehr interessant fand, es sind schlicht und ergreifend mal Schlüsselfiguren benannt und bekannt geworden. Personen, die zum Teil heute noch eine ganz zentrale Rolle in der rechtsextremistischen Szene spielen. Eine Figur zum Beispiel, Stan Lear aus Kassel, der war schon um die Jahrtausendwende eine ganz zentrale Figur in der Kasseler Neonazi-Szene und gilt bis heute immer noch als einer der zentralen Personen eben in der hochgewaltbereiten rechtsextremistischen Szene. Also das Fazit auch aus meiner Sicht, der Ausschuss hat viel Licht in die Szene gebracht, die für die die lange im Dunkeln geblieben ist, nicht nur aus Sicht der Öffentlichkeit, sondern offensichtlich auch für den hessischen Verfassungsschutz, an dem damals offenbar auch viel vorbeigelaufen ist, wenn es insbesondere um die Neonazi-Szene in Nordhessen ging. Die stand ja im Mittelpunkt des Ausschusses. Den Verfassungsschützer haben im Ausschuss umgekehrt immer mal wieder den Eindruck erweckt, naja, das sind eher so saufende Schlägertypen gewesen in dieser rechtsextremistischen Szene. Und da haben die Zeugenaussagen aus der Szene selbst doch einen ganz anderen Eindruck vermittelt.
Welcher Zeuge war für dich besonders aufschlussreich?
Also es waren ja insgesamt, wenn ich das jetzt beim Nachschauen der Protokolle richtig durchgezählt habe, 9 Zeugen aus der rechtsextremistischen Szene, darunter auch 2 V-Leute, die nur in geheimer Sitzung ausgesagt haben. Also da waren wir ja auch nicht dabei. Aber für mich waren eigentlich 2 Zeugenaussagen besonders aufschlussreich. Das eine war die Aussage des ehemaligen Rechtsrockmusikers Oliver Podjaski, der sich schon vor vielen Jahren von der rechtsextremistischen Szene distanziert hat, heute mit der Szene auch überhaupt nichts mehr zu tun hat und auch nichts zu tun haben will. Da ist vor allen Dingen sehr klar geworden, welche immense Rolle die Musik in dieser Szene spielt. A, um junge Leute in diese rechtsextremistische Szene reinzuziehen, sie mit dieser Ideologie, sie dieser Ideologie nahezubringen, aber eben auch als wirtschaftlicher Faktor, weil Musik, Konzerte einfach viel Geld in die rechte Szene bringen, das dann auch wieder verwendet wird für Aktionen und für Propaganda zum Beispiel. Podjaski hat auch Namen genannt, sodass man so ein Gefühl dafür bekommen hat, wer war denn gerade in dieser Zeit rund um das Jahr 2000, Ende der 90er Jahre, als der NSU ja sich entwickelt hat und seine Mordserie begonnen hat, wer war denn da Anführer, wer Mitläufer, wer galt auch in der Szene selbst als terroraffin? Auch da muss man nicht alles glauben. Ich hatte schon das Gefühl bei der Aussage von Oliver Podjaski, dass je mehr so die eigene Person ins Spiel kommt, desto harmloser wurden die Schilderungen. Aber immerhin hat man auch Hinweise bekommen, die dann auch wieder Ansatzpunkte für weitere eigene Recherchen geboten haben. Also das fand ich schon sehr interessant.
Du hast es angedeutet, Podjaski hat seine eigene Rolle heruntergespielt. Glaubst du, viele der anderen Zeugen konnten sich partout an bestimmte Sachverhalte überhaupt nicht mehr erinnern? Glaubst du, sie wollten sich damit selbst schützen?
Ach, bei mir ist das sehr unterschiedlich angekommen. Also manche Erinnerungslücke, das kam mir tatsächlich so ein bisschen vor wie Schutz oder auch Selbstschutz, dass das da eine große Rolle spielt. So der Versuch, die eigene Rolle kleinzureden nach dem Motto, naja, also die anderen waren gewalttätig, aber ich eigentlich nicht. Ich habe eigentlich nie jemandem was getan und eigentlich war ich auch kein Nazi. Mich hat die Musik interessiert, mich hat die Kameradschaft in der Szene fasziniert. Also ich glaube, da hat manch einer schon so versucht, so seine eigene Rolle auch in der Szene so ein bisschen klein zu reden. Denn wenn man dann bei Recherchen mal ein bisschen genauer hingeguckt hat, hat man gemerkt, dass diese Personen dann zum Teil engste Kontakte hatten, eine größere Rolle auch gespielt haben bei zentralen Organisationen in der Szene. Also keinesfalls nur Mitläufer waren, sondern eher Schlüsselfiguren gewesen sind.
Mein Kollege Oliver Günther. 4 Jahre hat der Ausschuss gedauert. Geglänzt hat bei der Arbeit weder die Regierungs- noch die Oppositionsseite, kommentiert Christopher Plass.
Ich habe im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages beeindruckende Stunden verbracht. Beeindruckend, weil Parteigrenzen dort zu verschwinden schienen. Konzentrierte Arbeit, um die für Deutschland so beschämende Mordserie wenigstens halbwegs politisch aufzuarbeiten. Gemessen daran haben wir in Hessen in den letzten Jahren weitgehend kleinkariertes politisches Gerangel erlebt. Ich hätte mir gewünscht, dass die im Ausschuss vertretenen Parteienvertreter ihre üblichen Schützengräben mal verlassen hätten, um ein Signal nicht nur an die Opfer des NSU zu senden, sondern auch an die Bevölkerung. Die Ausschussmitglieder hier in Hessen verdienen Respekt dafür, dass sie in vielen langen Stunden unzählige Zeugen befragt haben, was ja auch einiges an Aufklärung brachte. Aber sie haben nie aus der Rolle herausgefunden, dass es wichtiger ist, den politischen Gegner vorzuführen, statt gemeinsam die Chance zu nutzen, teilweise erschreckendes Behördenversagen aufzuarbeiten. Dieser Ausschuss hier in Hessen war von Anfang an Streitobjekt und blieb es bis zum Schluss. CDU und Grüne haben zumindest anfangs den Ausschuss nicht ernst nehmen wollen. Unvergessen das Gewürge um die Anlieferung von Akten. Da war wenig Bereitschaft zu spüren. Erst auf Druck der Presse kam man zu dem Schluss, dass man die Ausschussarbeit vielleicht doch richtig finden sollte. Zumal sich zunehmend in Zeugenbefragungen der Verdacht erhärtete, dass man es beim hessischen Verfassungsschutz der damaligen Zeit mit einer verkrusteten Behörde zu tun hatte, die schlicht auf dem rechten Auge blind war. Aber auch SPD und Linke haben dem Ansehen des Ausschusses geschadet. Es ging ihnen erkennbar von Anfang an darum, den damaligen Innenminister Bouffier als einen Hauptverantwortlichen für Ermittlungsmängel an den Pranger zu stellen. Der Ausschuss hatte seine Arbeit noch nicht aufgenommen, da stand das Urteil schon fest und wurde auch so kommuniziert. wie bis jetzt zum Schluss, wo die Wahl nicht mehr fern ist. Man kann Bouffier vorwerfen, dass er, wie viele andere, seinerzeit die Tragweite der Mordserie nicht erkannt hat oder nicht erkennen wollte. Dazu gehört auch der Fehler, das Parlament viel zu spät informiert zu haben. Der Vorwurf, er habe vorsätzlich Ermittlungen behindert, ist meines Erachtens dreist. Der Rückblick auf den Ausschuss tut mir weh. Er hat wenigstens Aufschluss gebracht, dass und wo Fehler gemacht wurden und, so der Ausblick, wie bedrohlich es auf der politischen Rechten aussieht. Und zwar bis heute.
Das war ein Kommentar von Christopher Plass und das war die Sendung HR Info Politik mit einem Rückblick auf 4 Jahre NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen. Den Podcast finden Sie auf der Homepage von HR Info. Ich bin Nicolas Buschlüter.